Gleich bei CT Uplink reden wir über Early Access Spiele, wir reden über gefährliche Firmware und über eine echte Achterbahn mit VR-Brillen. Bis gleich.
CT Uplink.
Tag, neue Woche, neue Folge von CT Uplink. Ich bin Fabian Scherschel, ich moderiere das heute nochmal. Mit mir dabei
Benjamin Benz,
Jan-Kino Jansen,
Martin Fischer aus dem Hardware-Ressort.
Ihr seid, glaube ich, alle aus dem Hardware-Ressort, oder?
Deswegen habe ich es nur einmal gesagt.
Danke.
Ja, ich nicht. Ich bin aus dem System und Sicherheit, heißt das jetzt, glaube ich. Wir haben das irgendwann mal umbenannt.
Dafür darf ich heute über Sicherheit sprechen.
Ja, genau. Dafür darfst du über Sicherheit sprechen. Passt doch super. Genau, wir reden heute über Firmware-Sicherheit oder eher Unsicherheit. Wir reden über Early-Access-Spiele und irgendwie Kino war auf einer Achterbahn mit VR. Das muss uns dann...
Teil im Mund gehabt erstmal. Das war falsch.
Passiert.
Wenn die Zuschauer mir immer verbieten, aus der Flasche zu trinken, das ist lebensgefährlich.
Ne? Ja, naja, VR-Achterbahn. Wir reden über VR-Achterbahn. Ja, okay. Aber erst zum Schluss. Wir wollen anfangen mit. Achso, ja, hier. Neue CT übrigens auch am Kiosk. 21. Ich kann mir die Zahlen nie merken.
Peinlich. Oh, hinten wieder der bärtige Typ drauf.
Ja, der ist, jetzt ganz beliebt.
Bist aber nicht du.
Da haben wir schon böse Leserbriefe zu bekommen. Zu diesem.
Ja, zu deinem Bart auch.
Ja, aber habt ihr das gesehen?
Ja, also habe ich gesehen.
War sehr irritierend.
Naja, wir mögen es ja, wenn uns die Leser sagen,
wie wir auszusehen ja, haben.
Oder die Werbung im Heft, das ist unheimlich wichtig.
Ja,
jo, fangen wir mal mit einem coolen Thema an, Early Access Spiele.
Da geht es überhaupt nicht um Bärte, das ist erstmal das Erste.
Martin hat sich da so, na, ich weiß nicht, haben wir nicht irgendein Spiel mit einem Bart?
Manche Spiele sind so langweilig, die haben einen Bart, aber das gilt für die meisten eher nicht, das ist das Gute im Bereich Early Access.
Also Early Access wird ja vorgeworfen, das ist ja bei Steam, da kann eine Firma Spiele, die noch nicht ganz fertig sind, reinstellen, die können Leute dann auch kaufen. Dem wird ja manchmal vorgeworfen, dass da Leute irgendwie so Spiele zusammendengeln aus Unity Assets und dann da unheimlich viel Geld für verlangen und dass die quasi eigentlich alle schlecht sind.
Mhm.
Aber eigentlich ist das nicht so.
Eigentlich
oder?
Ist das nicht so. Also wenn man sich anguckt, in Steam gibt es ungefähr 330 Early Access Spiele. Jeden Tag wären es ein, zwei mehr. 330, also das ist eine ganze Menge. Steam war sozusagen der Auslöser, dass die ganze Early Access Bewegung also wirklich durchgestartet ist. Im März 2013 hat Valve gesagt, okay, wir bieten einen Bereich für diese Art von Spielen und seitdem geht es also wirklich richtig rund. Und da findet man alles vom 99-Cent-Titel, der nichts taugt, in der Tat. Also da sagt man aber, okay, einen Euro habe ich ausgegeben, das Spiel ist scheiße, ist mir egal. Es gibt aber wirklich viele, viele hochwertige Titel, auch wenn sie noch nicht fertig sind, aber sie sind natürlich spielbar. Also unfertig heißt nicht unspielbar.
Ah, eine Frage, du sagst jetzt 330 Titel am Tag. Werden die denn alle fertig?
Nein, nein, nicht am Tag. Also insgesamt gibt es 330 Titel in Steam und pro Tag werden so ein, zwei, drei Spiele neu hochgeladen. Ne?
Ich weiß nicht, haben wir ja große, die schon fertig geworden sind? Galactic Civilizations 3 war Early Access?
Das ja, oder vor kurzem fertig geworden ist Trine 3. Das ist so ein Jump'n'Run, der dritte Teil eines sehr erfolgreichen Jump'n'Runs, der jetzt in die 3D-Ebene verlagert wurde. Der wurde vor zwei, drei Tage fertig.
War nicht im Early Access. Die hatten,
nicht von Steam, aber die hatten ihr
eigenes. Ja, die hatten quasi ihr eigenes Early Access-Ding, da hast du recht.
Genau.
Ja.
Also da sprichst du was Wichtiges an. Also außerhalb von Steam gibt es das natürlich auch.
Minecraft ist ein
Wollte ich gerade sagen, genau. Also 2009 ging das ja los mit Minecraft. Das konnte man nur über die Webseite des Herstellers oder der Entwickler runterladen für einen gewissen Geldbetrag. Das ist übrigens auch noch ein Knackpunkt. Also bei Early Access hat man den Vorteil, man gibt nicht so viel Geld aus, wie das fertige Spiel dann kostet im Normalfall.
Manchmal. Galactic Civilizations 3 war lustigerweise, je früher du das gespielt hast, desto teurer war
das. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Dass es teurer war.
Kriege ich denn dann Zugriff auf das volle Spiel nachher?
Du kriegst Zugriff auf das volle Spiel, genau, und bezahlst prinzipiell etwas weniger. Also was ihr sagt, das gibt es natürlich auch, das sind aber Ausnahmen. Ein sehr populäres Beispiel ist Dirt Rally, da bist du ja auch ein großer Fan
da
von,
wir
haben
ja
da eine eigene Liga sozusagen im Privaten. Und das gab es anfangs, ich glaube, für 24 Euro oder so, 23,99. Mittlerweile kostet es 42 für einen Early Access Titel, zählt aber auch zu den hochwertigsten Early Access Titeln, die es zurzeit gibt.
muss man sagen. Also es hat mir sehr viel, macht mir sehr viel Spaß. Ist eins meiner Lieblingsspiele im Moment. Also da haben das Codemasters, die haben immer früher so Rallye-Spiele gemacht, Colin McRae Rally und so richtig Hardcore. Die gibt's jetzt eigentlich nicht mehr seit längerer Rallye Zeit.
Ist immer, wenn der Beifahrer immer sagt, wo man lang.
Genau, und du fährst alleine. Und die, sie haben das dann so ein bisschen aufgeweicht und die Dirt-Serie wurde eher mehr so Spaßspiele, aber nicht mehr so richtig Hardcore Rally. Und die haben halt mit dem Spiel gesagt, wir machen jetzt nochmal so richtig Rally, so mit der Beifahrer sagt, Dreierkurve und so. Und das war überraschend gut. Also als das rauskam, ich habe das Leuten empfohlen, weil ich gesagt habe, irgendwann ist das ein volles Rallye-Spiel und ihr kriegt das jetzt gerade für 20 Euro.
Also muss natürlich auch dazu sagen.
Was das ist jetzt fertig, Dirt Rally?
Nee, das ist, die sagen, das ist jetzt ungefähr so 50% fertig.
Okay. Ja, genau. Also man muss natürlich auch dazu sagen, was Fabian gerade gesagt hat, ist genau der Punkt. Die Dirt-Serie, ganz früher war die cool, dann kamen Dirt 2, Dirt 3, das waren alles so Abklatschtitel, ne? Also die waren von der Fahrphysik nicht mehr so spannend. Die Grafik war immer die gleiche. Man brauchte eine halbe Stunde, um durchs Hauptmenü zu kommen. Also es waren viele Sachen, wo man sagt, oh Gott, will ich nicht haben. Mhm. Und Codemasters hat sich mit Dirt Rally in der Tat auf die Tugend besonnen, wir wollen eine realistische Fahrphysik, also das Spiel sieht blendend aus, aber hat eine wirklich gute Fahrphysik und die Updates, die es jetzt für die Early Access Version gibt, die fügen Strecken hinzu, die fügen Fahrzeuge hinzu und das sind wirklich hochwertige Updates.
Geil, das ist auf jeden Fall. Das ist total krass, also die haben die Griechenland-Strecke, die man da jetzt auch gerade gesehen hat, die ist so krass, wenn ich die fahre, dann ich rieche diesen Staub. Also ich bin schon mal auf so einer Straße gefahren. Das ist, der Sound ist unglaublich.
Spielst du das in First Person?
Dass du ja, ich spiele das aus der Cockpit-Kamera, also aus der Sicht, ne, des Fahrers. Läuft ja auch mit
Oculus, ne? Hab ich aber noch nie ausprobiert.
Ich auch noch nicht. Aber es ist unheimlich krass. Also es ist, du hörst irgendwie, wenn du über den Kies fährst, hörst du, wie einzelne Kiessteine in den Radkappen von dem Auto da so rumtitschen. Das ist echt
krass. Also sie sind halt sehr perfektionistisch drauf. Ja. Ne? Das Sounddesign ist auch wirklich hervorragend. Das war bei den Vorgängern also wirklich schlecht aus meiner Sicht. Also das wird wirklich ein Spiel, was die Genre-Referenz werden könnte. Aber das ist natürlich nur ein Beispiel.
Aber was mich da jetzt mal interessiert, so am Rande. Ja. Also wenn ich mir vorstelle, ein Spiel zu entwickeln, dann ist es ja auch oft so, dass einige Leute, die basteln an ihren Modulen, das Team A ist an dem Modul und so weiter und das Spiel läuft zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ich stelle mir das jetzt so vor, wenn man Early Access macht, dann muss man ja immer wieder lauffähige, einigermaßen lauffähige
Builds
machen. Ist das nicht mehr Arbeit für die Entwickler?
Nö, also letztendlich die Entwicklung passiert ja trotzdem. Also ob du jetzt eine Early Access Version hast oder nicht, die Entwicklung passiert ja trotzdem, dass du mehrere Alphas und Betas und Builds hast. Also das ist ja sowieso der Fall. Umgekehrt ist es so? Für die...
Ja, ich natürlich. Hatte irgendwo mal, ich kenne mich mit Spieleentwicklung nicht wirklich gut aus, aber ich habe mal gehört, dass es so oft bei so großen Titeln so ist, dass das sozusagen erst ganz am Ende werden die ganzen Module zusammengeführt und erst dann fügt sich das zusammen und erst dann ist das spielbar.
Ja gut, aber du brauchst ja trotzdem ein Grundgerüst. Also es ist ja die Frage, was du als Modul bezeichnest. Ne? Du brauchst ja trotzdem eine Engine, die funktionieren muss, inklusive Netzwerk und KI und Sound und so weiter und so fort. Das haben ja sowieso die Early Access Spiele, die Titel. Und die Module, von denen du redest, sind zum Beispiel, keine Ahnung, das Modul Pikes Peak bei Dirt Rally, wo du sagst, du kriegst eine neue Strecke, neue Fahrzeuge und so weiter.
Ich meine sogar ganz krass, dass die einen Leute nur am KI-Modul arbeiten, die anderen
sitzen da. Also ich glaube, das gibt es. Also sehr große Studios machen das. Genau. Es kommt darauf an. Star
Citizen vielleicht
als Beispiel. Ja, auch Ubi. Ne? Also die bauen irgendwie so die einzelnen Teile von Assassin's Creek so in anderen unterschiedlichen Ländern. Und da weiß
man erst ganz am Ende sozusagen, wie das Spiel...
Kommt halt drauf an, was du für ein Spiel machst. Bei Dirt Rally sah mir das so aus, die Engine war quasi fertig und das, was die jetzt machen, ist neue Strecken. Also die müssen ja Strecken bauen, dann müssen die fahren, müssen die so tunen, dass du die auch fahren kannst und so und das machen die jetzt. Also die liefern jetzt halt quasi Content nach, neue Autos, neue Strecken.
Ja, okay, so geht's natürlich.
Also wir müssen aber einen Schritt zurück machen. Also Dirt Rally ist ein Beispiel, ist eigentlich fast eine Ausnahme. Das ist ein großes Entwicklungsstudio, was dahinter steht. Die haben viele Leute, die entwickeln das. Das ist Early Access, ist cool. Das ist ein Geschäftsmodell für die. Die meisten Early Access Spiele werden von wenigen Leuten entwickelt, die in Early Access eine Chance sehen, ihr Projekt überhaupt umzusetzen. Weil wenn du jetzt, du sagst, du hast eine tolle Idee für ein Spiel, gehst zu einem Publisher und dann sagt er, ist ja gar nicht Call of Duty, geh mir weg mit dem Scheiß. So, was machst du dann? Am Ende hättest du das für dich selber entwickeln müssen, viel Geld reinstecken müssen, hättest keine Chance irgendwie von Investoren Knete zu kriegen.
Und Early Access... irgendwie mein Essen kaufen.
So, oder dein Trinken, ne, kommt auch dazu. Und Early Access gibt dir die Möglichkeit, als kleines Entwicklungsteam oder als Einzelentwickler zu sagen, ich bringe das Ding auf Steam, ich sammle im Vorfeld schon mal ein bisschen Geld ein und sehe auch, wie die Reaktionen der Leute sind. Das ist nämlich auch noch ein Vorteil.
Crowdfinancing, weil beim Crowdfinancing machst du nur einen Trailer Und dann müssen die Leute dir so weit vertrauen, sozusagen. Und bei
muss,
Early Access?
Ja, muss nicht sein, nö. Also zum Beispiel, es gibt das Spiel Seven Days to Die. Mhm. Die haben auch eine Kickstarter-Kampagne genutzt, um die ganze Geschichte anzustoßen. Ne? Also das kann man durchaus Hand in Hand machen.
Da kann man
also ich würde sagen, es ist allerdings fairer als diese Free-to-Play-Geschichten, wo man sagt, hey Leute, ich köder euch mit kostenlosen Spielen und du musst aber leider 38 Euro ausgeben für das Schwert, sonst kommst du am dritten Boss nicht vorbei.
Also bei Seven Days to Die kann man sehr gut sehen, wie das Spiel in der Entwicklung auch so eine, also wie
wirklich
Entwicklung
durchgemacht. Wir haben da was vorbereitet.
Also, genau, wir haben da Screenshots, die sind auch in den Artikeln drin.
So, hier also, seht ihr, das ist die erste, also eine ältere Version von Seven Days to Die mit einer alten Grafik-Engine. Das sieht also wirklich aus, als ob man durch den Aschenbecher durchgeguckt hat. Das will also keiner freiwillig als 2 Stunden spielen.
Das ist die Axt, die ich kaufen muss.
So, genau. Und hier seht ihr nach einem relativ kleinen Update, Unity Engine 5.
Sieht schon eher aus wie Skyrim.
Total so. Klasse aus, lastet auch die Hardware ganz gut aus.
Ja,
von Weitem vielleicht.
mit meiner Brille.
Aber es ist wirklich, es sieht wirklich klasse aus. Seven Days to Die, das Spiel selber, hat allerdings das Problem, es ist eine Art Minecraft mit Zombies. Also
Minecraft hat auch Zombies.
Ja, mit noch viel mehr Zombies, also mit Walking Dead Elementen sozusagen. Und die haben das Problem, dass sie das mit dem Balancing noch nicht so richtig hingekriegt haben. Also das Update war zwar toll, aber der Schwierigkeitsgrad stieg von gewaltig auf höllisch und irgendwie,
aber sie
wir brauchen ein neues Update.
Also eins der guten Sachen bei Early Access, es erinnert mich so ein bisschen an Open Source Entwicklung. Also ich habe früher sehr viel über Open Source geschrieben. Du kriegst sehr viel Feedback, glaube ich. Also
richtig,
die Dirt-Entwickler, deren Blog lese ich, die schreiben da sehr viel drüber. Zum Beispiel hatten die das Problem, die hatten auch ein Balancing-Problem bei einem Patch, dass irgendwie der Beifahrer, der dir die Kurven ansagt, wohl das viel zu spät gemacht hat. Und sie dachten, das wäre gut. Also zum Beispiel einer der Typen, der das mitentwickelt, ist halt ein Rallye-Fahrer in seiner Freizeit. Der spricht auch übrigens den Beifahrer ein. Der hat halt gedacht, für ihn ist das geil. Aber der ist ein professioneller Rallye-Fahrer. Und dann haben sie halt durch das Early Access erfahren von Leuten, die ihm gesagt haben, hey, das geht so nicht, ich kann so nicht fahren. Wenn das jetzt ein fertiges Spiel gewesen wäre und die hätten das so released, dann wäre das natürlich total blöd für die Firma gewesen.
Genau, ja, die können immer noch einen Patch nachschieben.
Ja, aber das willst du ja halt nicht. Ja, ich meine, kannst du immer, aber dann hast du so einen Batman.
Und das ist halt auch gerade, also wie gesagt, Dirt Rally ist ein riesen Team dahinter. Das ist auch gerade auch für kleine Entwickler extrem wichtig. Also, dass sie so ein Feedback kriegen, wo sie sagen, okay, ich kenne meinen Code, ich bin ein kleines Team, ich kann das relativ schnell ändern. Für die ist das also wirklich sehr, sehr wichtig, damit sie halt auch damit Geld verdienen. Das muss man einfach mal so sagen. Damit sie das Spiel, was am Ende vielleicht 8,99 kostet, vielleicht dann doch ein paar hunderttausend Mal verkaufen können. Ne?
Wir sollten noch über Broforce reden.
Broforce, genau. Also wir können ja überleiten. Es gibt nicht nur Rennspiele im Early Access Bereich.
Die guten
Im Gegenteil, es gibt kaum Rennspiele. Sehr populäre Titel oder Genres sind zum Beispiel Jump'n'Run. Gerne auch mit Retro-Grafik. Hier seht ihr Broforce von Devolver Digital. Das ist also wirklich, ich finde das Spiel total klasse, hat auch ganz, ganz viele Fans. 98%
Hotline Miami statt von oben von der Seite.
Ja, also im Steam haben es 8000 Leute bewertet und 98% haben gesagt, das ist total klasse. Also
es geht halt irgendwie um so Actionhelden. Man hat eine Menge Actionhelden, die man aus den 80ern kennt.
Richtig, ja.
Aber alle irgendwie mit Bro im Namen.
Also wo Machetti, der...
Der ist Bro Shetty. So ja, die haben halt auch neue, die haben irgendwie Bro Guyver.
Ah, okay.
Ne? Also es ist einfach, macht einfach auch Spaß. Heißt,
Rambo. Man kann halt taktische Schweine einsetzen und Kokosnüsse und so. Also das Spiel ist voller Satire und Humor und so Überzeichnung der 80er
Action. Kennt ihr die Neo Geo Sachen Metal Slug? Da, ich finde, es sieht so sehr danach
aus. Ja, stimmt, da hast du recht.
Oder
ja.
Auch ganz früher Green Beret, noch für
das ist aber lange her.
Ja, aber daran also, mich das was an. Ich mag ja diese Pixel-Grafik-Spiele besonders, die sehen alle quasi, man guckt da drauf, man denkt, das sieht aus wie in den 90ern, aber eigentlich nicht.
Wenn du
dir hinguckst, die haben richtig geile Beleuchtungselemente und so, ja, dynamische Beleuchtung, die Explosionen.
Das Tolle ist ja auch, dass bei Broforce zum Beispiel die gesamte Umgebung zerstörbar ist. Das war ja damals auf den Uraltgeräten auch gar nicht zu leisten und das macht echt einen halben Spaß.
Hast du abgespielt oder was?
Ich hab's durchgespielt, ja. Also zumindest die Early Access Version. Ja, wenn man einen Artikel schreibt, muss man ja die Sachen spielen. Ja, ne? Und es ist aber wirklich sehr, sehr schwer. Also da muss man schon ein paar Jahre dabei gewesen sein und diverse Sonic-Teile durchgespielt haben, damit man da hinkommt. Aber es macht wirklich viel Spaß. Okay. Ja, gut. So, also das ist auch ein populäres Genre. Also Jump'n'Runs sind vertreten. Survival-Spiele wie Seven Days to Die sind häufig vertreten. Ein anderes Survival-Spiel ist Ark. Da haben wir ja auch, glaube ich, einen kleinen Screenshot vorbereitet.
Das sieht gut aus.
Dinosaurier. Das läuft schon mit der Unreal Engine 4. Da gibt es kaum Titel, kaum Vollpreisspiele, die das überhaupt bieten. Und das ist auch einer der beliebtesten Early Access Spiele.
Hast du gesagt, dass irgendwas auf die Unreal Engine 5 umgestellt worden ist?
Unity.
Auch
Unity gesagt?
Ja, ich habe Unity gesagt. Okay, ja.
Dann ist es okay. Also Unity 5 und Unreal 4 sind die neuesten Versionen.
So ist es, genau. Und das ist eines der beliebtesten Early Access Spiele zurzeit. Kostet auch 28 Euro. Man wird halt man stürzt, glaube ich, mit einem Raumschiff ab und wird in eine fremde Welt geworfen. Natürlich. Und muss sich zusammen mit anderen Spielern gegen die Dinosaurier wehren, beziehungsweise sie zähmen. Muss man also 3 Stunden vor einem T-Rex sich hinstellen und eine Taste drücken. Was am Anfang nur 1 Minute funktioniert, dann bist du gefressen. Du musst also irgendwie Strategien herausfinden, wie das dann funktioniert.
Dann darf ich T-Rex reiten?
Dann darfst du T-Rex
und
reiten.
Und dir sogar eine Brille
oder
aufsetzen,
oder Protosaurus.
Ja? Da gibt es irgendwie so eine Brille, haben die immer
auch. VR-Brille?
Zwangsüberleitung.
Ja, nee.
Ja, also es gibt echt coole Sachen bei. Also ich find's sehr cool. Also mir ist aufgefallen, dass sehr viele Leute, die Spiele reviewen, da halt einen großen Unterschied zwischen Early Access und vollen Spielen machen. Also die meisten Publikationen geben denen gar keine Wertungen und so. Ist ja klar, das Spiel entwickelt sich noch und so. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute da so ein bisschen Angst vor haben. Also dass vielleicht nicht sich Early Access Spiele kaufen, weil sie denken, nachher sind die alle kacke oder so. Ich hoffe, euer Artikel ändert das so ein bisschen.
Aber es also ist auch reizvoll.
Also wir haben
gesehen, wenn man das Spiel schon in so einer frühen Phase toll findet, wenn man dann merkt, oh, es wird immer besser, das stelle ich mir irgendwie
spannend vor. Man muss auch ganz klar sagen, es gibt Early Access Spiele, die sind ausgereifter und weiter als manche Vollpreistitel. Ich erinnere nur an das neue Batman-Spiel, was aus den Regalen genommen wurde, was jetzt vor kurzem erst einen Patch erfahren hat, damit es bei einigen Spielern überhaupt läuft. Es gibt Early Access Spiele, die laufen wesentlich besser und sind zuverlässiger.
Ich finde das überhaupt nicht ketzerisch, sondern ich muss sagen, dass...
Du wirst lachen, ich habe das gar nicht so verstanden.
Nee, das was ich jetzt sage. Ich bin echt dazu übergegangen, dass ich Spiele erst nach einem halben Jahr mir kaufe. Erstmal, weil sie dann ungefähr um die Hälfte billiger geworden sind und weil sie einfach, es ist ja nicht so, weil sie viel besser sind. Also das ist ja nicht so, dass alle Spiele total buggy sind, aber wie wir gerade festgestellt haben, dass Leute dann die Geschichte mit dem Rallye-Ansager, dass der zu spät gekommen ist, es kommt immer Feedback und die Leute verbessern immer Sachen. Zum Beispiel bei Witcher 3 gibt es jetzt so ein alternatives Steuerungs- oder wie bei Kampf Sachen anspricht, dein Kämpfer, so Sachen. Und es läuft einfach viel besser. Also
wartet. Wenn man das psychologisch hinkriegt, um zu warten, dann hast du recht. Ich krieg das nicht hin.
Ja, okay.
Aber dann ist Early Access vielleicht genau die falsche Strategie, wenn du warten willst.
Ja. Und ich muss eine Lanze für The Witcher brechen. Also das war wirklich einer der besten Titel. Ja. Auch wenn Kino das jetzt als Beispiel genommen hat. Es ist einer der aufgereiftesten Titel, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind.
Es ist besser geworden. Ja. Ich habe das nämlich jetzt 3 Monate nicht gespielt oder so. Und jetzt wieder installiert, super großen Patch installiert.
Gibt es sogar ein Add-on, ne? Weißt du das?
Ja,
bald, glaube ich.
Bald.
Ich finde das
und
cool.
Mir sind einige Sachen aufgefallen, die einfach besser sind. Und ich dachte, hey, warum? Eigentlich müsste man auf alle Spiele müsste man ein Jahr warten.
Ja,
ich habe genau den Gegenansatz. Ich spiele die, während die in der Entwicklung sind und freue mich und spare vielleicht sogar noch Geld.
Spielst du sie danach nochmal oder war es das dann?
Es kommt drauf an. Also Dirt Rally werde ich natürlich, also das, da habe ich so viele Stunden rein schon investiert und ich fliege immer noch in Monte Carlo aus jeder zweiten Kurve. Also das werde ich ewig spielen, glaube ich. Also das ist das erste.
Das ist meine Ansage.
Es wird langsam eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ja, also ich war
nicht
früher
mehr Euro Truck Simulator.
Nee, also ich war jetzt nicht. Hey, nix gegen Euro Truck Simulator. Das ist ein gutes Spiel.
Kann man nebenbei Musik hören.
Das auch, ja.
Aber
das kannst du beim Rally nicht. Ey, das ist, ich habe so Ärger gekriegt, ne, mit meiner Frau, weil ich sitze da in meiner Man Cave, ne, und fahr jetzt. Das sind ja Strecken, sind manchmal 15 Minuten lang. Da musst du dich 15 Minuten konzentrieren. Wie Hulle, weil du sonst, wenn du in einer Kurve einen Fehler machst, ist alles vorbei. Und ich sitze da vor dem Ding und meine Frau kommt rein und fragt mich irgendwas und schreie ich die halt an. So, ich kann jetzt nicht Kurve! Ja. Und
ich empfehle für sowas immer den Multiplayer-Modus.
Hast du ein Lenkrad oder
benutzt du noch ein Gamepad? Im Moment benutze ich ein Gamepad. Okay. Ich habe das Problem, dass ich keinen Tisch habe. Du wirst jetzt lachen, aber
so
ich habe
schlecht bezahlt. Nein,
ich habe keinen Tisch, an den ich ein Lenkrad dran machen kann, ohne dass der Tisch dann zusammenstürzt, wenn ich, weißt du, mich mit meinem Gewicht in das Lenkrad lehne.
Fabian ist noch nicht so lange hier, der kann sich noch keinen Tisch leisten.
Keinen stabilen
Tisch. Ich hab schon einen Holztisch zu Hause, möchte ich jetzt mal angeben, ne?
Ja, meiner ist aus Edelstahl. Und von Ben
auch. Du bist ja auch ein Jahr länger hier als ich.
Titan oder aus.
Klar.
Aus vom Chefredakteur, glaube ich, aus Platin oder so.
Du verwechselst mich mit dem Schnurrer, der alles selbst aus der Raumdiagonalen fräst.
Stimmt.
Also um das Thema nur noch ganz kurz nochmal einen Nachtrag zu geben. Wir haben im Heft Tipps für coole Early Access Spiele drin. Das sind 30 Stück, die haben wir rausgesucht. Jedes kriegt ein Foto oder hat ein Foto gekriegt. Und da kann man einfach mal durchgucken. Ich glaube, wir haben eine ziemlich coole Auswahl getroffen.
Ja, cool. Solltet ihr lesen. Dann reden wir jetzt über was Unerfreuliches. Das ist eigentlich mein Job, aber den habe ich jetzt auf die
Seite gelagert. Eine spielerische Überleitung.
Ja, wir hatten haben eine Artikelschrecke im Heft über Firmware-Sicherheitslücken, an der ich auch ein bisschen mitgearbeitet habe. Da haben wir ein paar coole Anekdoten rausgefunden, ne?
Genau, wir sind das Ganze ja eigentlich ganz, ganz locker angegangen. Fabi hat dankenswerterweise mal High Security durchforstet, was wir so in letzter Zeit an skurrilen Sachen hatten. Weil wir wollten irgendwie das Thema Firmware, weiß nicht, wer sich darunter was vorstellen kann. Die meisten sagen so, betrifft mich nicht, ist total langweilig, ist also Software und irgendwie für Profis und total langweilig. Stimmt irgendwie, bis man die Geschichten liest, die wir so zusammengetragen haben, dann denkt man so, oh Scheiße, betrifft mich doch.
Also wir haben, weiß nicht, Best of ein Scharfschützengewehr, das man hacken kann.
Das ist großartig, ja.
Ein Scharfschützengewehr, das war eine Pumpe.
Eine Infusionspumpe. Also muss ich nur kurz so das Bild vorstellen. Stell dir vor, du kommst ins Krankenhaus und wirst dann Tropf gehängt. Nicht so ein altes Ding, wo man oben so einen Beutel dranhängt, sondern so eine richtig moderne Pumpe, die das Medikament kennt und die Dosierung genau richtig aufzeigt. Mit viel Anzeigen, natürlich mit WLAN, damit sie der Krankenschwester Bescheid sagen kann, wenn das Medikament alle ist, überprüfen kann, ob der Arzt das auch richtig verschrieben hat, mit Barcode-Laser dran, total geile Idee. Bis darauf, dass die Entwickler leider hinten einen Ethernet-Port gelassen haben, damit man das irgendwie fest installieren kann, steckst dein Laptop ein und hast eine Root-Shell und hast sofort Zugriff auf die Pumpe.
Der Traum eines jeden kranken CT-Redakteurs.
Genau. Und der kranke CT-Redakteur findet dort nicht nur den Root-Zugang, sondern auch das WLAN-Passwort für das abgesicherte Krankenhaus-WLAN.
Im Klartext.
Geil. Dort loggst du dich dann ein und hast, oh Wunder, Zugriff nicht auf deine Pumpe, sondern auf alle im Krankenhaus. Und kannst mal gucken, Gott, was du den Leuten so preisgibst.
Extra Runde Morphium für alle.
Hat das hier in Deutschland? Oh,
nee, oder? Ist in den USA passiert.
Und hat so ein Nerd war im Krankenhaus und hat sich gelangweilt oder was? Und hat
ich krieg's nicht ganz zusammen, wie die Geschichte rausgekommen ist, aber sie haben tatsächlich das rausgefunden und ich glaube, es gab ein bisschen Aufregung drum. Das
Anwälte haben sich bestimmt
gefreut. Sicherheitsforscher, die gehen halt auch mal ins Krankenhaus und dann liegen die da rum, tagelang im Bett, was machst du?
Und lachst dich so ein Ethernet-Port an.
Genau, das Erste, was du machst, deinen Laptop holen und hacken. Also gibt es super interessante Sachen, der sehr durch die Medien gegangen ist, dieser Jeep Cherokee.
Großes Kino, ja.
Also in so einem modernen Auto ist natürlich alles vernetzt, wirklich alles, also auch so ABS und so. Wenn man... Ja, ABS ist ja, wenn du drin bist, ne, dann kannst du einfach mal, wenn der Fahrer, also das ist jetzt bei dem Auto nicht, die haben es, glaube ich, geschafft, den in den Graben fahren zu lassen.
Die haben einen Testfahrer in den Graben gefahren. Es kommt so die Frage auf, wie kann dieser Scheiß passieren? Ist relativ einfach. Du hast einen Haufen Systeme in dem Auto, die alle irgendwie miteinander kommunizieren müssen und du hast da drin sowas wie das Infotainment-System, das soll jetzt zum Beispiel für das... Da hängt auch das Navi ja irgendwie mit dran und das soll jetzt Kartenupdates kriegen und Verkehrsinfos. Und auf der anderen Seite soll sowas wie dein adaptives Kurvenlicht ja im Navi nachschauen, in welche Richtung geht die Kurve und deine Scheinwerfer schon mal in die Richtung stellen. Und an dieser Stelle fängst du plötzlich an, ja, die Information haben wir hier, die haben wir hier, jetzt verbinden wir es nur noch. Und dann kommt auf Technik, die nie dafür gedacht war, die Autotechnik, die ist mega abgesichert dagegen, dass was passiert, wenn ein Kabel reißt, wenn du neben einem Funksender vorbeifährst. Also all dieses Safety-Kram ist total durchdacht und richtig, richtig fest. Es hat nur niemand dran gedacht, dass jemand ein bösartiges Gerät auf diesen Bus draufklemmen könnte. Ja, dieses Ding hat einen Mobilfunkmodem drin und wenn du dich beim gleichen Provider eingeloggt hattest, bekamst du Zugriff auf das Navi und vom Navi dann auf alle kritischen Sachen. Ja, und dann ging es ab in den Graben.
Wenn du dir da überlegst, dass sie das immer weiter vernetzen und so Autos immer mehr Features kriegen, ne, wenn du da mit 140 auf der Autobahn unterwegs bist und ein Hacker sagt, hinten rechts mal kurz anbremsen.
Das ist eine gute Frage, dann vorne wie links. Perfekte Morde sozusagen schon. Ja, ich meine, wir haben jetzt gerade über die Infusionspumpe geredet. Im Krankenhaus, wir haben über das Auto geredet. Ich meine, es gibt da sicher Fälle, wo das missbraucht worden ist und die Sache eben nicht öffentlich geworden ist, weil es halt einfach als Unfall sozusagen
also durch Geheimdienste oder was?
Wieso? Durch Geheimdienste? Kann doch von
also einem... Also perfekte Morde, wer soll denn sowas machen?
Ja, Nerds.
So Leute wie wir.
Ich glaube, das liegt ja ein bisschen über unsere Gehaltsklasse. Wenn du guckst, was so ein, also wenn du sowas rausfindest, wir haben jetzt hier so ein paar aufgezählt, die wir rausgefunden haben. Mhm. Aber umgekehrt, stell dir doch mal vor, was jemand Böswilliges bereit ist, für so eine Lücke zu dir zu zahlen, wenn du sie rausfindest, oder vielleicht eher du sie rausfindest und du sie nicht in CT schreibst, sondern vertickst, was du da so ungefähr für kriegen könntest, und dann kannst du dir überlegen, in wessen Arsenalen das so landet.
Ja, das stimmt schon.
Also man muss
Zero-Day-Exploit.
Ja, man muss sich halt überlegen, dass es eins der großen Probleme ist halt Internet of Things. Das macht total geile Dinge, es vernetzt aber auch alles, und wie Ben schon gesagt hat, das vernetzt Dinge, die nicht dafür, also jemand hat dieses Gerät gebaut, der hat aber nicht gedacht, als er die Firmware da drauf gemacht hat, dass das mal irgendwann einfach so im Internet hängt.
Ja, klar.
Und dann hängt es im Internet, wird es angegriffen, und dann hast du, ne, also ich meine, Kraftwerke,
wir haben. Also eigentlich kannst du sagen, durch Internet of Things wird die Welt viel unsicherer.
Bin ich mir ziemlich sicher, ja.
Ja, auf jeden Fall, so wie sie im Moment zusammengestümpert wird, um es jetzt mal ganz böse zu sagen, da hat ein Entwickler, dem kann man da keinen großen Vorwurf draus machen, der hat mal den Fall hatten wir konkret, irgendeine Maschinensteuerung, wie dem Heft übrigens nochmal nachgeforscht, auch eine Maschinensteuerung entwickelt. Da war eine serielle Schnittstelle in der Idee mal dran. Die Sicherheit einer seriellen Schnittstelle, naja, also ich meine, du schließt dem Servicetechniker auf, der weist sich bei dir aus und der darf dann sein Laptop dran anstecken, ob da ein Passwort fließt oder nicht. Ja, damit hältst du irgendwie deinen Sohn davon ab, da mal dran selber dran rumzuspielen, das war's aber auch. So, machen wir aus der seriellen Schnittstelle eine Ethernet-Schnittstelle, weil ist ja ein bisschen moderner und neue Laptops haben sowas nicht, ist genauso harmlos, weil lässt du den ja ran. Kommt der Nächste auf die Idee, ah, hier ist Ethernet-Schnittstelle. Ja, genau. Das können wir doch an DSL-Router hängen. Kannst du machen.
So, und dann hast du.
Bis dahin ist auch noch nicht schlimm, weil da ist es noch im internen Netz. Und jetzt kommt die Marketingabteilung einer Firma her und beschließt, es wäre doch total toll, wenn wir dir eine Heizung verkaufen, dir einen Wartungsvertrag dazu verpassen. Und dann können wir uns auf dein Ding zugreifen. Dann verpflichten wir dich per Vertrag, Löcher in deine Firewall zu bohren, dass wir von außen drauf zugreifen können. Und dann hat der Entwickler damals, kam auf so eine gute Idee, dass wir das Passwort, weil auf dem kleinen Ding ist ja keine Rechenleistung und ist alles irgendwie ein bisschen schwierig, dein Webbrowser könnte doch probieren, ob du das Passwort richtig eingegeben hast. Und damit es dein Webbrowser nicht so schwierig hat, übertragen wir ihm die Liste im Klartext.
Ein Teufelskreis.
Ja, und der Teufelskreis wird leider noch ein bisschen teuflischer, wenn du guckst, dass wir über diese Lücke 2013 berichtet haben. Und wir haben jetzt nochmal gescannt und Dutzende von Geräten gefunden, die immer noch im Netz hängen. Unter anderem so unwichtige Dinge wie Feuerwehrhallen.
Also wir haben ja ein paar Sachen rausgesucht, manche waren einfach unheimlich witzig. Also wir müssen auch unbedingt noch einmal über den Safe reden. Das ist ein Safe. Der war jetzt, glaube ich, für Banken auch gebaut, ne?
Nee, der steht der ist dafür gedacht, dass du ihn beim Einzelhandel, der Einzelhändler ihn sich hinstellen kann und der Kassierer da abends sein Bargeld reinkriegt und da wieder heraus. Aber der darf durchaus, also die Firma ist relativ zuversichtlich, der Safe ist, aber man sieht es auf diesem Bild nicht, das ist so ein richtig robuster Schrank. Also den darfst du ruhig in Bereichen aufstellen, wo du auch Kundenverkehr hast.
Das Lustige daran ist, dieser Safe hat einen USB-Port nach außen.
Und?
Rate weiter.
Ja, ich kann es mir vorstellen.
Wahrscheinlich, USB ist halt komplett unsicher. Also das ist
naja, gut, aber ich denke, man kann sicher Geräte mit USB ausstatten, ohne.
Ja. Was läuft da drauf in das XP, glaube ich?
Ja. Weiß, ne?
Oh Gott, ja.
Du stöpselst da einen USB-Stick ein und wenige Sekunden später geht nicht nur der Safe auf. Das wäre ja einfach. Also
einfach einen Stick reinstecken.
Naja, der muss schon ein bisschen präpariert sein, aber das war wohl irgendwie kein Hexenwerk.
Das XP da drin kriegt ja auch keine Sicherheitsupdates mehr. Also ich meine, so Geschichten hatten wir auch bei Bankautomaten. Also dass Leute, die Bankautomaten ausrauben, die irgendwie rausgefunden haben, dass in der Verkleidung von diesem Automaten, da ist ja ein ganz normaler Rechner quasi drin, ein USB-Port ist. Die haben dann irgendwo ein Stück Plastik rausgekloppt, da einen USB-Stick reingesteckt und das Plastik wieder zugeklebt, damit die Bank das nicht sieht. Und wenn du dir dann die Architektur der Software, die regelt, was für ein Geld aus dem Automaten rauskommt, das ist Windows. Da ist irgendwo ein Registry-Key, da steht drin 500-Euro-Scheine. Und dann kannst du einfach, wenn du Kontrolle über das Windows hast, kannst du einfach in die Registry reinschreiben, ja, spuck mir mal alle 500-Euro-Scheine aus.
Und ich glaube, ich mache heute eher Feierabend.
Du kannst sogar noch was viel, also bei diesem Automaten dann, war das noch
warum
viel,
machst du das? Du kannst dir ehrlich einen Tisch leisten.
Weil ich ein ehrlicher Mensch bin.
Nee, du sprichst hier von deinem armen Tisch, damit wir nicht auf die Spur kommen. Ja. Aber hier hättest du deine Spuren sogar verwischen können. weil sie nämlich auch noch Zugriff auf die ganzen Logfiles hatten. Das heißt, sie konnten auch noch sagen, das Geld habe ich gar nicht genommen.
Ja, manchmal frage ich mich auch, also ich sehe sowas ja fast jeden Tag mittlerweile. Manchmal frage ich mich auch, warum ich das nicht mache. Also Scharfschützengewehr war auch super.
Der
also,
war groß, ja.
Der ging auch sehr durch die Medien. Also das ist eigentlich ein relativ, also in dem Fall jetzt ein Jagdgewehr, ne? Und das hat halt so ein das sieht aus wie ein Fernrohr, ist aber voll mit Computertechnik. Du kannst halt quasi, das Ding berechnet den Wind. Wenn du da auf ein Reh schießt, dann rechnet dir das quasi aus, wo du hinschießen musst. Also du musst eigentlich nur den Abzug drücken und du zitterst ja mit deiner Hand sowieso so ein bisschen hin und her, besonders wenn du nicht besonders gut schießen kannst. Und das Gewehr rechnet dann aus, wann du mit deiner zitternden Hand genau an dem Punkt bist, wo du das Reh treffen würdest und löst dann aus.
Das arme Tier.
So. Ja, oder
ja, jetzt kommt der Vegetarier.
Meinetwegen schießen wir auf eine Zielscheibe. Das haben die
übrigens auf eine Barbie-Puppe auch
gemacht. Die haben zwei Zielscheiben nebeneinander gebaut und der Schütze sollte auf die linke schießen, hat angelegt. Und dann dieses Fernrohr hat natürlich passenderweise WLAN, damit du auf den Laptop das Bild übertragen kannst, was der Schütze sieht. Mhm. Ja, und dann, das kann man hacken natürlich, kommt man rein und dann haben die das so manipuliert, indem sie halt quasi das Gewicht der Munition oder den Wind umgestellt haben, dass der Schütze, der auf die linke Zielscheibe schießen wollte, abgedrückt hat, dann bei der rechten Zielscheibe ins Bullseye getroffen hat.
Ich will ganz kurz sagen, gehackt ist ein bisschen hochgegriffen. Ja. Also ich meine, das war halt das von der Firma standardmäßig gesetzte WLAN-Passwort. Das war kein großer Hack, um den es hier geht.
Ja, ich sehe jetzt hier so eine Barbie-Puppe. Was ist denn mit der? Das würde mich
nur zur Deko.
Ich wollte schon immer mal.
Hello, hello, hello.
Ich wollte schon immer mal eine Barbie-Puppe ins Heft bringen.
Und lässt sie sich fernsteuern oder was?
Wir haben da den Aspekt reingebracht,
damit die mal sehen, worüber wir reden. Eine Teilkamera haben wir heute nicht, ne?
Oder? Jetzt.
Aber das sieht man, glaube ich,
doch nicht. Also es ist eine Barbie-Puppe.
Ja. Also wir haben den Aspekt reingebracht, dass es natürlich auch Firmware gibt, die in deinen Geräten drin ist, die per Design quasi Sachen macht, die du nicht willst. Also zum Beispiel okay Google oder die Sache von Amazon, ne, wo das halt deine Gespräche mitschneidet und das ist die
Hello Barbie.
Die Hello Barbie, die macht das auch, ne?
Die hört die lauscht im Kinderzimmer mit und überträgt einfach mal, telefoniert schön fleißig alles kontinuierlich nach Hause.
Du kannst dann irgendwie die Kinder können dann mit dem Ding reden und das.
Ja, das ist irgendwie die Idee. Interessanterweise habe ich genau diese Barbie auf den Mattel-Seiten nicht mehr so richtig gefunden. Also vielleicht hat es der Protest gewirkt.
Das ist ja beängstigender als Chucky die Mörderpuppe,
ja, oder? Auf jeden Fall. Was halt damit auch klar wird, dass du plötzlich dein LAN, dein Netzwerk zu Hause überhaupt keine sichere Umgebung mehr ist, sondern dass du eigentlich davon ausgehen musst, dass dein Heimnetz mittlerweile eine feindliche Umgebung ist, weil da Zeug drin ist, von dem du nicht weißt, was es tut. Also ich meine, gehst du ja eigentlich nicht davon aus, dass die Barbie die Gespräche des Kinderzimmers nach Hause überträgt. Zumindest, glaube ich, gehen die meisten Eltern nicht davon aus. Du weißt nicht, was die an Firmware-Lücken hat, was da an Bugs drin ist. Also musst du eigentlich davon ausgehen, dass dein Netz zu Hause feindliche Umgebung ist.
Bisschen deprimierend, wenn man das alles liest. Aber ich glaube, das ist eigentlich nur
Man kann auch herzlich lachen.
Ja, man kann herzlich lachen und das ist einfach eine Evolution, die dadurch, also man sieht, wenn man sich die Sicherheitslücken anguckt, die da drin sind, das sind viele Standardfehler, die Webentwickler, also heutzutage natürlich auch noch machen, aber sehr viel so in den 90ern, 2000ern gemacht haben, die jetzt langsam seltener werden, weil die Webentwickler gelernt haben, dass jede Webseite, die öffentlich erreichbar ist, angreifbar ist.
Aber jetzt hat Hardware auch Software und genau, die Leute, die Hardware produzieren, haben nicht so viel Ahnung von Software. Ja, die machen jetzt die ganzen Fehler nochmal. Aber nochmal.
Die müssen jetzt lernen, dass alles, was Internet of Things ist, alles irgendwie heutzutage im Internet hängt und der beim Bauen überlegen muss, dass es das tut.
Also ja. Könnt ihr mal kurz raten, was eines der wichtigsten gesetzten Standardpasswörter ist?
Passwort?
Admin? Ja.
Passwort.
Nicht ganz so schwierig.
1, 2, 3, 4, 5.
Ah. Ja, danke.
Wären wir fast gescheitert, ne?
Ja. Haben wir übrigens auch gerade bei unserem aktuellen Scan von Sicherheitsanlage, von Internetsteuerung wiedergefunden, hat wieder funktioniert.
Oh Gott.
Wir werden aber jetzt auch keine Beispiele für sichere Passwörter rausgeben.
Aber das Schöne ist ja, dass wir dadurch nicht arbeitslos bleiben.
Nee, das ist
also nicht arbeitslos bleiben.
Nicht arbeitslos werden. Dadurch,
wer wie viel tut.
Wie war das nochmal mit deinem
Tisch? Also wir schreiben Artikel und du liest auch fest.
Mit deinem Diamant-Tisch. Ja, wir reden gleich noch über VR-Brillen. Da ist mir übrigens was zu eingefallen. Da denke ich mir auch, Valve hat ja diese Vive-Brille, ne? Wo du so in so einem Raum bist und die Brille weiß,
wo du bist.
Wie groß dein Raum ist.
Ich weiß, wo du bist.
Und zeig
ich
weiß, dir dann,
was du letzten Sommer getan
hast. Genau, und ja. zeig dir dann so ein Ding an, damit du nicht gegen die Wand läufst. Mhm. Da warte ich auch auf den ersten Hack, dass einer einfach mal diesen
die Wand so, ein Stück nach hinten versetzt. Ja,
die Wand virtuell versetzt.
Oder nach vorne.
Ja, viel und du lustiger. Läufst volle Kante gegen die Wand.
Ja, du hast ja glücklicherweise den Helm auf, der schützt sein Gesicht so ein bisschen, weil es ist ja so ein bisschen gepolstert.
Das kann die aber hier nicht, ne? So mit Wandsimulation und so. Ne? Nee. Die ist nur grün.
Nee, die, ich, ja.
Gibt's
jetzt im Heise-Shop für einen Zehner? Weiß ich nicht. Aber egal.
Jetzt reden wir schon wieder über VR.
Nee, ja, ich will gar nicht.
Eigentlich wolltest du über Nachterbahn reden, oder?
Du wolltest, dass ich darüber
ich rede
über alles mit euch. Achso, das war jetzt deine Überleitung.
Das war meine Überleitung.
Das geht aber besser.
Ich übe noch.
Ich habe gehört, VR ist tot.
Ich habe gehört, du bist der Einzige, der mit VR-Brillen fotografiert wird.
Habe ich auch gehört.
Ja, das war lustig auf der, nicht auf der IFA. Da hat mich jemand fotografiert, während ich das nicht gemerkt habe.
Weil du eine Brille aufhattest.
Weil, ich eine Brille auf hatte, genau. Ich habe also angefangen, VR zu spielen bei Sony und dann, dann hat mich jemand...
Und zack, warst du
und in der Taz.
In der Taz.
Und das Bild ist auch ist ein DPA-Bild, was überall jetzt dann gelaufen ist. Und
in der Mitarbeiterzeitung jetzt aber auch.
Ja, das stimmt. Das wusste ich aber. Aber das ist jetzt sind interne Details.
VR-Kino. Bevor wir noch tiefer graben, was hat denn das jetzt mit der Achterbahn
richtig,
auf sich?
Das, genau. Also, der Europapark in Rust, das ist der größte Freizeitpark Deutschlands.
Hast du bezahlt?
Die haben, nee, ich bin ja auch kritisch.
Haben die eine Achterbahn?
Die haben eine alte Achterbahn, die ist von 1984 und heißt Alpenexpress Enzian. Und
die ist früher mal. Die ist jünger als CT.
Ja, das stimmt. Und die hieß früher mal Grottenblitz. Und das ist die erste Achterbahn des Europaparks.
Das Ding 3-0 Dauerschleife.
Das bedeutet, die ist natürlich nicht mehr ganz so cool wie die. Also der Europapark sagt natürlich, riesengroßer Klassiker und die Leute sind immer noch ganz heiß.
Dreifach-Loopings?
Nein, das ist so ein bisschen so, vom Action-Gehalt ist es so wie wilde Maus.
Also das ist okay. So ich mag nämlich Achterbahnen nicht, also eigentlich das was für mich.
Ja, für dich ist quasi eine Achterbahn, wo keiner kotzt.
Genau. Also
die haben sich jetzt gedacht.
So halb Indoor, halb Outdoor, man fährt da durch so eine Diamantenmine durch und alles glitzert. Wollten, ist so schön 80s, ist so ein bisschen oldschool.
Die wollten jetzt Leute zum Kotzen kriegen, also haben sie VR-Brillen genommen.
Nee, die haben sich überlegt, beziehungsweise jemand von der Fachhochschule Kaiserslautern, ich hoffe, das stimmt jetzt, ja, ich bin mir ziemlich sicher, hat gedacht, wie cool wäre das eigentlich, in einer Achterbahn mit einer VR-Brille zu fahren und sozusagen das, was man in der VR-Brille sieht, mit der Achterbahn zu synchronisieren. Das heißt, wenn die Achterbahn nach rechts oder nach links zieht, dass dann auch was passiert, dass ich nach rechts und links ziehe. Es wäre natürlich langweilig, einfach nur eine Achterbahn zu simulieren in VR, sondern man kann dann halt so Sachen machen, dass man auf dem Drachen reitet oder auf dem Tiger oder keine Ahnung. Und genau das haben die gemacht. Also der Kaiserslauterner Professor hat mit seinen Studenten ich glaube, über ein Jahr ist es her. Die haben dann im Europapark tatsächlich eine Oculus Rift genommen und haben PCs in so einen Achterbahnwagen geschnallt, weil die Oculus Rift ja einen PC braucht.
Ach so, ja, stimmt. Die PCs müssen ja da.
Das genau. Ist dann, und haben dann, haben aber vom Park die CAD-Dateien bekommen für die Achterbahn. Die wussten also wirklich genau die Streckenführung, wo jetzt rechts, links und so weiter. Haben das ausprobiert. Das ist wohl so gut angekommen, dass jetzt zusammen mit dem Park haben die jetzt eine Firma gegründet, die heißt VR Coaster. Und gestern haben sie dann tatsächlich die Weltpremiere gehabt, die erste Achterbahn, die offiziell VR anbietet. Und das funktioniert konkret so, dass dieser Alpenexpress Enzian, dass der immer noch normal läuft, aber die ersten 5 Reihen sind optional mit VR-Brille befahrbar. Das heißt, du kannst dich auch in die da reinsetzen und die normal fahren. Du kannst aber auch dir eine VR-Brille ausleihen, die aufsetzen und dann ist das automatisch synchronisiert und dann hast du ein ganz anderes Erlebnis.
Also du simulierst dir eine andere Realität sozusagen.
Ja.
Aber eigentlich ist ja, also wenn ich jetzt eine VR-Brille aufsetze, dann finde ich das ja eigentlich cool, dass ich tatsächlich in einer schönen 3D-Welt bin und so, wo ich nicht sein kann.
Richtig.
Wenn ich jetzt eine VR-Brille auf eine Achterbahn aufsetze oder beziehungsweise aufsetze und da eine Achterbahn laufen lasse, mache ich das, weil ich denke...
Das ist ja das Ding. Du lässt keine Achterbahn laufen, sondern das Ding ist...
Das ist ein Video, oder? Was
nein,
da läuft, oder
nein,
wie ist das?
Nein, nein, das ist in dem Fall ist das eine Experience in der du so ein, ja, wie heißt denn sowas?
Erfahrung.
Nein, aber das ist ja eine neue Unterhaltungssoftware-Kategorie. Es ist kein Spiel, es ist aber auch kein Film.
Was ist es denn?
Ja, das nennt sich
ist ein Video oder ist eine 3D-Welt?
Nein, das ist eine in Echtzeit berechnete 3D-Welt, in der du zuerst auf so einer Lore durch so ein Bergwerk fährst und dann sind so Comicfiguren, das sind natürlich die Characters aus dem Europapark, das ist nämlich Ed Euromaus und Edda Euromausi.
Euromausi und VR Experience.
Ihr kennt doch diese Freizeitpark-Figuren.
Ja, erzähl weiter. Halt.
So wie Wumbo aus dem Heidepark Soltau oder so. Solche Figuren.
Ja.
Ja, ja.
Vielleicht. Ihr wisst doch, wovon ich rede.
Das wird schon
in Freizeitparks-Characters.
Ich bin CC-Redakteur, ich komme nicht so viel
drauf. Wie oft bist du gestern gefahren?
Zweimal. Nee, ich bin gestern echt den ganzen Tag Achterbahn gefahren, das muss ich zugeben. Hier, ich habe die anderen, die aus dienstlichen Gründen natürlich auch ausprobiert.
Du bist aus dienstlichen Gründen Achterbahn gefahren?
Ja.
Das ist schon ein geiler Job, den wir hier haben.
Also eher. Also wir müssen uns mit Sicherheitslücken rumschlagen.
Ich habe ja...
Oh, ja, wir müssen das Airplay
unsere Technik hier sagt uns, dass Airplay aus ist. Immer dieser Airplay.
Jom, ne? Ah ja. So, können wir mal auf den.
Ja, ich wollte das Scharfschützengewehr bestellen. Und das mal testen.
Du hast aber gesagt, dass es der Firma nicht mehr so gut geht, ja, seit das alles rauskam. Ja.
So. Das ist das, Martin, was man sehen, was du siehst, wenn du diese. Ach,
jetzt die kommt Werbung, ne?
Oh Mann.
Du bist wirklich bezahlt von denen, oder?
Nee, das ist ja unsere Werbung von Heise für FIFA 16.
Jetzt beschwer dich nicht darüber, die bezahlen.
Oh, jetzt habe ich auch noch gerade gefreut, dass man es nicht sieht. Ja.
So, das sieht man.
Also beschreib mal, was man sieht für also Leute, sieht die das nur hören.
Ja, da ist Dumbo.
Und
ein Drache, das
und
ist ja süß.
Also erst fährt man auf so einer Lore und dann fliegt man auf so einem Drachen durch die Gegend. Ja, das
ist ein bisschen das
hier. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, das sieht ja aus wie N64 ein bisschen besser. Da würde ich mich niemals auf eine Achterbahn setzen und so ein Zeug gucken. Da würde ich mir lieber eine schönere Achterbahn nehmen und dann echt fahren ohne Brille.
Nee,
Finde ich super lame.
Die Kantenglättung ist besser, ne?
Setz mich auf eine Achterbahn und sehe gar nicht, was um mich rum
das
passiert.
Das Ding ist ja, dass du VR-Sachen, wenn du die in 2D siehst, die schocken nicht. Also das stimmt, ist einfach, ja. Das sieht natürlich nicht so toll aus. Du musst ja bedenken, das ist eine Samsung Gear VR-System, auf denen das läuft. Das heißt, das wird alles in Echtzeit, das habe ich ja gerade gesagt, Oculus Rift. Damit haben sie die Experimente gemacht, weil es noch keine kabellose, autonome VR-Brille gab. Deswegen brauchten sie die Computer. Dann kam von Samsung die Gear VR, die Oculus, das Oculus Headtracking benutzt, aber für die Bildgenerierung ein Smartphone verwendet. Und das heißt, es ist kabellos und ist autonom, du brauchst keinen Computer mehr. Das heißt, diese ganze Grafik wird auf dem Galaxy Note 4 in Echtzeit berechnet und deswegen ist das auf dem Niveau. Aber das ist vollkommen egal, weil es geht darum, dass das VR ist. Das ist kein Computerspiel, was du dir auf dem Fernseher.
Also ihr macht euch jetzt so ein bisschen drüber lustig, aber ich denke mir schon, so für Kinder ist das bestimmt voll geil.
Das waren gestern,
also wenn ich das als Kind
das war schon hätte? Für die Öffentlichkeit geöffnet gestern, das waren nur Erwachsene. Und die waren alle total geflasht.
Wie viel kostet das extra?
Das kostet im einen Monat lang jetzt erstmal nichts extra, aber das ist nur offen für Leute, die in so einem Club da sind, Europapark, Emotions Plus Karte.
Die können dann die Experience enjoyen.
Und Leute, die in den Europapark Hotels sind. Mir wurde gesagt, es wäre wichtig, dass man die Adresse der Leute hat, weil die haben sonst Angst, dass ihnen die Brillen geklaut werden.
Ach so.
Weil so ein System kostet, Brille und Handy kostet 800-900 €. Das soll aber dann ab Mitte Oktober soll es dann für alle offen sein und das kostet, soweit ich weiß, 4 € dann extra.
Wir könnten ja eigentlich auch eine App machen, dass du dann, wenn irgendwann mal jeder so eine Pappbrille
jetzt
hat.
Jetzt kommt, das ist nämlich das Interessante, das geht nämlich nicht, weil wenn du diese VR-Experience, diese Fahrt, die wir da gesehen haben, mit dem Drachenritt, wenn du die ohne Achterbahn unterm Arsch die
anguckst,
dann wird dir übel.
Ja, aber die könnten ja für die Leute, die in die Achterbahn gehen, da müssen die keine
Brillen verleihen. Ach so, ja gut, aber die Cardboard ist natürlich nicht so gut wie eine Gear VR.
Vielleicht auch ab auf der Achterbahn, richtig. Das könnte passieren.
Nein, aber das finde ich einen super interessanten Aspekt, dass du das, wenn du diese App ohne die Echtweltbewegung sozusagen spielst oder die anguckst, dann wird dir schlecht, weil das Gehirn sagt, nee, das geht nicht.
Wie gut sind die Leute damit klargekommen?
Das ist wirklich super gut synchronisiert gewesen. Es ist niemandem schlecht geworden. Ich würde auch sagen, ich bin relativ empfindlich, was VR angeht. Und ich habe schon viele rein Software-Achterbahnen ausprobiert in VR. Da ist mir schlecht geworden und da überhaupt nicht. Weil die Bewegungen wirklich komplett im Einklang sind. Also es geht sogar so weit, dass die einzelnen, ich habe ja gesagt, die ersten 5 Reihen sind synchronisiert. Das ist sogar abgestimmt in die einzelnen Reihen, weil die haben wohl rausgefunden, dass schon, wenn das um 1 Meter versetzt ist, sozusagen die VR, das VR-Gefühl und das echte Experience. Gefühl. Es geht um die Software-Kategorie der VR-Experience.
Ich finde die Idee, also ich bin ja Elite, totaler Elite-Fan. Sie haben ja Leute für so Parks auch mal so geile so Sitze gebaut, wo du drauf sitzt, die sich so komplett in 360 Grad drehen können.
Das, ja. Das ist wenn man sicher sinnvoll, ja.
Das für Elite zum Beispiel, für so einen Weltraumsimulator hätte das, glaube ich, ziemlich geil.
Das war zu Hause.
Ja. Ja, da brauche ich auch keinen Tisch, weil ich den ganzen Tag in diesem Simulator sitze.
Aber was sagt deine halt, Frau dann? Aber das kannst du halt auch wirklich nur mit Spielen benutzen, in denen man in einem Gefährt sitzt. Muss also in einem Raumschiff, in einer Achterbahn, Rally, in einem Auto. Das größte Problem sind natürlich noch das Locomotion-Problem. Also, dass du
vor richtig vielen Jahren, als das so erst der erste Hype kam, gab es so, du standst auf so einer Plattform mit so einem Ring um dich rum und konntest auf dem Boden so lang sliden.
Nee, das ist jetzt gerade wieder gezeigt worden auf der Game Developers
Conference. Okay. Das nennt sich Omnidirectional Treadmill, also sozusagen omnidirektionale Tretmühle oder Laufband. Und das sind meistens so Kugeln, die aus so glattem Material bestehen und du hast so spezielle Schuhe an und glitscht so auf der Stelle. Da gibt es mehrere Anbieter, die kommen damit jetzt mit Consumer-Versionen auf den Markt. Bloß ich meine, so ein Ding willst du dir nicht in die Wohnung stellen.
Das ist auch ein bisschen anstrengend, Half-Life damit durchzuspielen. Ne?
Aber ich habe mir das fest vorgenommen.
Ja,
das
ehrlich.
Wenn das denn genau das, ich will unbedingt, weil Half-Life 2 ist sensationell, VR, aber das kannst du nicht spielen, weil
dann
sofort
wirst,
schlecht wird.
Dann wirst du feststellen, dass ein bekanntes Ding über so Shooter ist ja, dass die Laufgeschwindigkeit viel zu hoch ist im Vergleich zur Realität.
Muss getweakt werden.
Dann wirst du feststellen, dass du ganz viel laufen musst, wenn du Half-Life 2 durchspielst.
Vor allem, kannst du rennen in diesen Töpfen?
Ja, ich habe auf der CES habe ich eine halbe Stunde das ausprobiert. Es war ultra anstrengend. Aber es hat sich wahnsinnig echt angefühlt. Also es ist schon so, dass das Laufen ist ja nicht richtiges Laufen, sondern eher so Glitschen. Weil man ist auch so festgeschnallt in diesem Ding, also mit so einem Gürtel. Und man wird also ein bisschen hochgehalten, damit man auch nicht umfallen kann. Und dann schleift man so ein bisschen. Aber im Gehirn, wenn du gleichzeitig eine echte Welt siehst, in der du dich bewegst, fühlt sich das echt an. Also es fühlt sich auf jeden Fall viel echter an, als würde man mit dem Gamepad laufen.
Auf jeden Fall besser als im Fitnessstudio auf dem Laufband.
Ich finde schon, ja.
Also wir reden jetzt immer über Dinge, die es irgendwie in diesem Europapark gibt oder so Sachen, die zur Game Developers Konferenz ausgestellt werden. Ich habe immer so den Eindruck, wenn ich so Foren lese und Leute höre, die sagen, das Thema ist durchaus sehr, sehr interessant. Aber wann kriege ich denn jetzt mal so ein Ding zu kaufen? Wann ist es denn da soweit,
Kino? Achso, ja, Anfang.
Kino,
sag uns das. Erstes Quartal 2016.
Da kommen die ersten raus, hast du.
Also die HTC Vive, die kommt schon, sagt HTC, die kommt schon vorher, kommt eigentlich schon dieses Jahr. Sie sagen aber auch in kleineren Mengen für besondere Kunden sozusagen.
Also wenn wir Glück haben, kriegen wir eine.
Ja, ich glaube nicht mal das. Also die wollen sozusagen das VR-Rennen gewinnen. Das finde ich auch irgendwie so ein bisschen. Ja, unmoralisch, weiß ich nicht. Aber sie sagen, damit sie sagen können, die ist schon 2015 auf den Markt gekommen, aber größte Stückzahlen kommen erst Anfang 2016.
Wobei man ja gerade bei Valve aufpassen muss in Sachen Zeitplanung. Die sind ja immer mal etwas später dran. Ne?
Ja,
also mal gucken, lassen wir uns überraschen.
Wir warten das mal ab. Also bei Oculus glaube ich dran, also das wird wohl so März werden oder so, aber ich denke mal tatsächlich in der ersten Hälfte 2016 werden wir die 3 Brillen sehen. Oder zumindest 2 von den 3. Also Sony, die ja jetzt nicht mehr Project Morpheus heißt, sondern PlayStation VR,
ach so,
HTC Vive und Oculus Rift.
Und was schätzt du, was die Leute dafür ausgeben müssen für so eine Brille? Also starker PC mal davon abgesehen.
Genau, du brauchst Morpheus unbedingt einen fetten PC.
1000 Euro würde ich da schon mindestens veranlagen. Ne?
Weil du mindestens eine GTX 970 brauchst, zumindest bei Oculus. Ich denke, bei den Brillen, das wird sich so im Bereich
400 Euro?
Zwischen 300 und 500 Euro abspielen bei der HTC Vive, weil du ja diese Raummessdinger hast.
Die ist vielleicht noch ein Tick teurer, ne? Mhm.
Ganz dann genau. Sind wir mal gespannt, ne?
Darf ich noch mal einmal was zum, weil habt ihr das jetzt so, ich merke gerade, wie absurd und kompliziert das eigentlich ist.
Nein, wir haben das mit der Experience verstanden.
Aber wir haben
das lustig gemacht. Ihr versteht aber auch, warum man das machen will, ne? Weil das Ding ist, das finde ich nämlich noch ganz wichtig zu sagen, man braucht natürlich die allergeilste Achterbahn der Welt, die sowieso schon total total die geile Experience macht. Die braucht man natürlich nicht mit Brille fahren. Aber das ist halt interessant für so ein bisschen das alte Eisen. Also für so Achterbahnen.
Naja, du kannst halt super Sachen bauen. Du könntest ja auch eine Achterbahn in einem dunklen Gebäude bauen, wo du nichts sehen musst. Genau. Du musst nur eine Achterbahn bauen. Und dann machst du richtig geile. Also wenn wir mal The Witcher-Grafik auf so einer Brille haben, wird das bestimmt geil, wenn dann da die Drachen durchfliegen.
Also natürlich, ich finde aber so schlecht. Also ich habe gesagt, dass es eigentlich so von der Grafik her das Beste ist, was eigentlich auf der Gear VR im Moment so erhältlich ist. Das ist schon gut, weil man muss ja bedenken, das ist ja nicht nur das 2D-Bild, sondern das ist ja ein 360 Grad.
Also wenn ich dann noch an das Pixelraster denke, was ich sehe, wird mir ohnehin übel, aber das ist für jeden anders.
Ständig übel. So, lass mal, wir müssen jetzt langsam mal Schluss machen, war eine lange Sendung. Ich muss mich noch entschuldigen. Aber
sehr interessante Themen.
Fand ich auch, ja. Ich muss mich noch kurz entschuldigen. Ich habe in der letzten Sendung so flapsig über Windows, wir haben über Windows 10 Privatsphäre gesprochen und ich habe so flapsig von Aluhüten geredet. Das hat natürlich was damit zu tun, dass ich den ganzen Tag so Sicherheitslücken...
Die standen alle vor der Tür hier.
Genau, die haben sich alle gemeldet. Das habe ich nicht abwertend gemeint. Also grundsätzlich haben wir halt darüber geredet, dass Windows 10 dich trackt und das ist natürlich ein Punkt, der wichtig ist.
Also ich habe auf YouTube in den Kommentaren gelesen, dass wir das irgendwie zu sehr verharmlosen.
Naja, mein Punkt war halt, dass wir alle, auch alle Leute, die darüber meckern, alle ein Handy in der Tasche haben und da nicht drüber nachdenken, dass die von Google getrackt werden. Wenn Microsoft jetzt mit einem Desktop-Betriebssystem auf einmal das Gleiche macht, regt sich jeder auf.
Ja, macht es aber nicht besser.
Macht es nicht besser, nee, da hast du völlig
recht. Das Handy hat nicht mal einen
Schatten. Ich hätte sie mehr geißeln sollen, so. Das stimmt, dann,
aber jetzt hast du dich ja entschuldigt.
Ich habe mich entschuldigt, ich entschuldige mich hiermit.
Das passiert sehr selten bei Fabian.
Wenn ihr über mich meckern wollt oder auch über die anderen Kollegen mit ihrer VR-Experience, haben wir eine E-Mail-Adresse, das ist uplink@ct.de. Und ihr solltet auch unbedingt ab und zu mal bei Facebook reingucken, weil wir da interessante Sachen posten.
Heise Forum könnt ihr kommentieren.
Oder Twitter. Oder
auf YouTube.
Und Twitter. Ihr solltet unbedingt diese Woche die CT kaufen. Wir haben hier eine unheimlich interessante Geschichte, Abzocke beim Online-Dating.
Sehr heiß.
Da haben sich Kollegen umgeguckt auf Dating-Plattformen, Luwu. Und wir haben exklusive Informationen da drin, die uns von einem Informanten zugespielt wurden. Also ist wirklich interessant. CT21 solltet ihr unbedingt kaufen und lesen. Da findet ihr auch die anderen Artikel alle drin. Jo, danke. War eine lustige Sendung.
Tschüss.
Wir sehen uns nächste Woche.
Tschüss.
Mit Ö. Ich gehe wieder in die VR.